Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Sehet zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Entschuldigt, ich habe Vers 7 übersprungen, ich werde das nachholen. Ich lese jetzt Vers 7 und dann weiter. Seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut, seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reich mit Danksagung. Und jetzt Vers 8. Sehet zu, dass euch niemand einfange durch die Philosophie und leere Täuschung nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christusgemäß, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt in ihm, der das Haupt aller Fürstentümer und Mächte ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden, mit der Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht, sondern durch das Ablegen des sündigen, natürlichen Menschen in der Beschneidung Christi. Als ihr mit ihm begraben worden seid durch die Taufe, in ihm seid ihr auch mit auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Er hat euch mit ihm lebendig gemacht, als ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures natürlichen Leibes, indem er alle Sünden vergab und den Schuldschein gegen uns vernichtete, der uns durch Vorschriften belastete, und hat ihn aus der Mitte getan, indem er ihn an das Kreuz nagelte. Und er hat die Fürstentümer und die Gewalten entwaffnet und sie öffentlich bloßgestellt, als er selbst einen Triumph über sie vollbrachte. So soll euch nun niemand richten bezüglich Essen oder Trinken oder wegen eines bestimmten Feiertages, Neumondes oder Sabbates. Diese Dinge sind ein Schatten des Zukünftigen, aber der Körper gehört Christus. Wir wollen heute Morgen über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Ich weiß, dass wahrscheinlich die erste Reaktion, wenn ihr auf diese Überschrift geschaut habt, dass ihr vielleicht gedacht habt, Moment mal, haben wir schon wieder Erntedankfest? Nein, es ist heute kein Erntedankfest, zumindest nicht in dem Sinn, wie wir Erntedankfest kennen. Aber jemand hat mal gesagt, die Welt würde ganz anders werden oder viel freudiger und heller sein, wenn man das einmal tauschen würde. Wenn wir 364 Tage Erntedankfest hätten und einen Tag übrig lassen würden zum Klagen und Murren. Glaubt ihr nicht, dass es ganz anders auf dieser Welt aussehen würde? Das ist deshalb so ein wichtiges Thema, weil dankbare Menschen auch immer freudige Menschen sind. Würdest du mit einstimmen? Ein Mensch, der dankbar ist, ist einer, der eine positive, richtige Einstellung fürs Leben hat. Mir ist im Leben etwas aufgefallen, und zwar, vielleicht dir auch, Menschen, die dankbar sind, die haben etwas an sich wie, so ähnlich wie ein Magnet, wo sich immer der Segen Gottes ranklebt. Der Segen Gottes und auch Menschen sich immer hinziehen. Ist es nicht so? Also eine dankbare Haltung bei einem Menschen zieht Menschen und Gott an. Ein Mensch, der dankbar ist. Undankbarkeit stößt ab. Stößt andere Menschen ab und stößt auch Gott ab von uns. Deshalb ist es so wichtig. Dankbarkeit ist eine unentbehrliche Eigenschaft eines Christen. Ich möchte kurz zurückkommen auf Kolosser Kapitel 2, die Verse, die wir eben gelesen haben, und zwar die ersten zwei Verse. Möchte ich noch einmal lesen. Kolosser 2, Vers 6. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so führt euer Leben in ihm. Ich bleibe hier kurz stehen. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt. Was ist das? Wie würden wir das nennen? Bekehrung, nicht wahr? wenn ein Mensch Jesus Christus in seinem Leben aufnimmt, das ist ein herrlicher, wichtiger Moment im Leben dieses Menschen. Er hat Jesus Christus angenommen. Und jetzt kommt der zweite, nächste Vers, Vers 7. So, seid in ihm verwurzelt und auf ihn gebaut, seid fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und werdet darin reichlich dankbar. Oder werdet darin reich mit Danksagung. Also, die zwei Sachen kann man nicht trennen. Wenn du Jesus Christus in deinem Leben aufgenommen hast, weißt du, was daraus folgt, gleich im nächsten Vers? Dann sollst du reichlich dankbar sein. Bekehrung oder jemand, der sich ein Christ nennt und der nicht dankbar ist, das passt nicht zusammen. Also in dem ersten Vers spricht er von der Bekehrung, im nächsten Vers spricht er gleich davon und werdet oder und seid in demselben reichlich dankbar. Schlachter übersetzt. Und darin überfließend in Danksagung. Eine andere Übersetzung sagt, seid immer voller Dankbarkeit. Also wenn wir Jesus gefunden haben, wenn wir sagen, dass wir Christen sind, dann müssen wir ein dankbares Herz haben. Echter Dank, sagte jemand, ist immer wertvoll, ist immer passend und ist niemals überflüssig. Kann man zu viel danken? Hast du schon sowas mal gehört, dass die Eltern zu ihren Kindern gesagt haben, ah, jetzt hör endlich mal auf zu danken. Wie viel willst du noch danken? No, aber ich weiß, was ihr alle schon gehört habt, dass die Eltern den Kindern gesagt haben, was sagt man jetzt? Und wie sagt man, wenn man was bekommt? Ein Kind muss lernen, dankbar zu sein, aber ein Dankeschön ist immer viel wert. Ein Mensch, der dankbar ist, das ist so wie ein Glas frischen Wassers an einem heißen Tag. Wertvoll und ist auch immer passend. Niemals zu viel. Wenn ich einmal die Schwestern hier fragen darf, hebt mal einmal die Hand. Wem von euch geht es auf die Nerven, wenn die Kinder und euer Ehemann jedes Mal, dreimal am Tag nach dem Essen Dankeschön sagen? Wem ist es zu viel? Wem geht es auf die Nerven? Keiner? Dreimal am Tag immer wieder dasselbe? Und es ist nicht zu viel, nicht wahr? Ich bin mir sicher, dass es euch auffällt, wenn jemand aufsteht, weggeht und nicht Danke sagt, dass es euch irgendwie wehtut. Ich habe hier 3 Stunden in der Küche gestanden und er steht auf und geht weg, als ob das so selbstverständlich ist. Niemals zu viel. Dankbarkeit ist so wichtig, auch im Leben eines Christen, damit wir ein erfolgreiches, ein wahres Christenleben führen können. Undankbare Menschen sind schwer zu ertragen. Es ist nicht leicht. Keiner hat gern mit undankbaren Menschen zusammen zu sein. Dankbarkeit ist so wichtig. Besonders wenn wir uns Christen nennen, darf das nicht in unserem Leben fehlen. Denn wenn das in unserem Leben fehlt, also wenn wir nicht ein dankbares Herz haben, wie schlimm ist das? Es ist sehr schlimm. Und zwar, wir werden das in Römer Kapitel 1 so einmal aufschlagen und wir werden sehen, dass wenn wir nicht dankbar sind, das ist ein Anzeichen, ein Kennzeichen dafür, dass wir irgendwie nicht recht mit Gott stehen. Eigentlich ist Undankbarkeit das Kennzeichen eines gefallenen Menschen. Römer Kapitel 1, lese ich Vers 21. Obwohl sie Gott kannten, haben sie ihn weder als Gott geehrt, noch ihm gedankt, sondern sind in ihrem Denken dem Nichtigen verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Also Undankbarkeit, das heißt, sie haben Gott nicht gedankt und dadurch ist ihr Herz verfinstert geworden. Undankbarkeit verdunkelt das Herz. Und das ist noch nicht alles. In den nächsten Versen werden wir gleich mal weiterlesen und wir werden sehen, wohin die Undankbarkeit hinführt. Und das ist so wie eine negative Spirale, die nach unten zieht. Also es hat angefangen mit Undankbarkeit. Es heißt hier, weil sie Gott nicht geehrt noch ihm gedankt haben. Wohin hat das den undankbaren Menschen geführt? Lasst uns weiterlesen. Weil sie sich für weise hielten, sind sie zu Narren geworden und haben die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild eines vergänglichen Menschen, der Vögel und der Vierfüßigen und der kriechenden Tiere verwandelt. Darum hat sie Gott auch dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen, in die Unreinheit, ihre eigene Leiber an sich selbst zu schänden. Sie, die Gottes Wahrheit in Lüge verwandelt haben und das Geschöpf geehrt und ihm mehr gedient haben als dem Schöpfer, der gelobt sei in Ewigkeit. Amen. Darum hat sie Gott dahingegeben in schändliche Leidenschaften. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Umgang in den unnatürlichen verwandelt. Ebenso haben auch die Männer den natürlichen Umgang mit der Frau verlassen, sind zueinander entbrannt in ihrer Begierden und haben Mann mit Mann Schande getrieben und haben den Lohn ihrer Verirrung, wie es denn sein musste, an sich selbst empfangen. Und weil sie es nicht für wert hielten, Gott zu erkennen, hat sie Gott auch dahingegeben, in ihrer untauglich gewordenen Verstand zu tun, was sich nicht geziemt. Voll von aller Ungerechtigkeit, Hurerei, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, List, Niedertracht, Angeber, Verleumder, Gotteshasser, Frevler, Hochmütige, Prahler, erfinderisch im Bösen, den Eltern ungehorsam, unvernünftig, treulos, lieblos, unversöhnlich und unbarmherzig. Wie ist der Mensch dahin gekommen? In diese lange Liste, die ich jetzt vorgelesen habe. Es hat mit Undankbarkeit angefangen. All das Negative, was wir gerade gelesen haben, das hat in Vers 21 damit angefangen, dass man Gott nicht geehrt hat, noch ihm gedankt hat. Undankbarkeit zieht den Menschen von Gott weg und führt in allerlei Sünde und Lüste hinein. Es ist so wichtig, für uns auch, dass wir uns prüfen, habe ich ein dankbares Herz, bin ich zufrieden, bin ich dankbar. Ein dankbares Herz ist die Eigenschaft eines Christen. Ich möchte es noch durch ein Beispiel unterstreichen, deutlich machen. Lukas Kapitel 17 von Vers 11. In Lukas Kapitel 17 finden wir die Begebenheit, wo Jesus 10 Aussätzige geheilt hat. Er hat 10 Aussätzige geheilt, die wurden alle 10 rein. Und wie viele sind zurückgekommen, um ihm zu danken? Bloß einer, klar. Und weißt du, was Jesus zu diesem einen, der zurückgekommen ist, was er ihm gesagt hat? Ich lese, wir kennen ja die Geschichte, wir werden nicht alles lesen, aber ich lese von Vers 17 bis 19. Lukas 17, Vers 17. Jesus aber antwortete, sind nicht die 10 rein geworden? Wo sind die 9? Hat sich denn sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, außer diesem Fremden? Und er sagte zu ihm, lasst uns jetzt aufpassen, steh auf, geh hin, dein Glaube hat dich gerettet oder geheilt. Eine Frage jetzt, von diesen 10 Menschen, wie viele haben sich bekehrt? Einer. Jesus sagt, dein Glaube hat dich gerettet oder geheilt. Er war der, der umgekehrt ist. Er kam zum Glauben. Und was war das Zeichen dieses einen Menschen, der zum Glauben kam? Er hat gedankt. Die anderen, sie wurden zwar am Leib geheilt, ihr Körper wurde gesund, aber ihre Seele ist krank geblieben. Sie sind undankbar geblieben, weil ihr Glaube sie nicht gerettet hat. Also, wir haben keine Wahl. Wenn wir Kinder Gottes sein wollen, müssen wir, sollten wir dankbare Menschen sein. Dankbarkeit zeigt auch an, dass wir reife, erwachsene Menschen sind. Ich erwähnte schon, dass die Kinder von Natur aus eigentlich undankbar sind. Wie oft müssen die Eltern wiederholen und das Kind immer wieder erinnern? Was sagt man jetzt, wenn sie etwas bekommen? Wenn jemand dem Kind ein Candy gibt, dann muss man immer wieder erinnern. Also es ist nicht natürlich. Es ist das Zeichen, dass einer noch nicht erwachsen ist. Und wenn jemand vom Tisch aufsteht und weggeht, ohne zu danken, es ist ein Zeichen dafür, dass er sich nicht erwachsen benimmt, kein reifer Mensch ist. Es gehört zum Zeichen eines erwachsenen, reifen Menschen. Wir wollen auch deshalb dankbare Menschen sein. Dankbarkeit ist nicht eine Option für uns. Es könnte sein, dass wir so denken, naja, okay, Dankbarkeit ist etwas Gutes, ja, es ist etwas Schönes und vielleicht bilden wir uns manchmal ein und sagen, ja, manche Menschen sind von Natur aus dankbarer und freudiger und mein Charakter ist halt, ich bin eher undankbar oder ich bin eher so nicht so freudig, nicht so positiv eingestellt. Aber 1. Thessalonicher 5, Vers 18, lasst uns den Vers einmal lesen. Da sehen wir, dass wir ein Gebot Gottes haben. Keine Option, also nicht, dass wir uns das aussuchen können, sondern es ist ein Gebot. Sagt Dank in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Erstmal sagt Dank in allen Dingen, also dankbar sein in allem, und dann wird noch extra hinzugefügt, dies ist der Wille Gottes für dein Leben. Seht, in den Versen vorher sind andere wichtige Dinge erwähnt. Zum Beispiel Vers 16, seid allezeit fröhlich. Ist sehr wichtig. Vers 17, betet ohne Unterlass. Auch sehr, sehr wichtig. Aber jetzt in Vers 18 spricht er von der Dankbarkeit. Und da fügt er noch extra hinzu. Seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euer Leben. Würden wir das nicht lieber hinzufügen sollen, betet ohne Unterlass, das ist der Wille Gottes, oder seid allezeit fröhlich? Ja, das ist auch wichtig, aber seid dankbar, denn das ist der Wille Gottes, das ist das Gebot Gottes für mein und dein Leben. Ein Mensch, der dankbar ist, der hat einen positiven Ausblick auf das Leben. Ich sagte das schon. Ein Mensch, der dankbar ist, der hat ein Motto so in seinem Leben, das etwa so lautet: Heute ist es besser als gestern und morgen wird es besser sein als heute. Das ist ein Mensch, der dankbar ist. Ein Mensch, der undankbar, unzufrieden ist, der ist es ganz anders. Der sagt, heute ist es schlimmer als gestern und morgen, kannst ganz vergessen. Die Zukunft ist so dunkel und so schwarz. Aber ein Mensch, der dankbar ist, der schaut hoffnungsvoll, freudig in die Zukunft. Wie kannst du das sagen? Wie können wir sagen, dass es morgen besser sein wird als heute? Du weißt doch gar nicht, was morgen dir begegnen wird. Ja, das stimmt. Ich weiß nicht, was morgen mir begegnen wird, aber ich weiß, wer morgen mit mir sein wird. Und wenn wir wissen, wenn wir sagen, dass Jesus morgen mit mir sein wird, dann weiß ich, dann wird es mir gut gehen. Ich sage nicht, dass es leicht gehen wird, aber ich weiß, dass es gut gehen wird. Seht, das macht die Dankbarkeit in unserem Leben. Unzufriedene Menschen sind undankbare Menschen, pessimistisch. Alles Gute ist schon vergangen, es kommt keine bessere Zeit mehr. Aber wir wollen diese Undankbarkeit oder diese Unzufriedenheit mit Gottes Hilfe in unserem Leben brechen und sagen, ich will nicht weiter undankbar sein. Ich will ein glücklicher, dankbarer, zufriedener Mensch sein. Ein Mensch mit einem dankbaren Herzen, der Einfluss, das kommt von oben. Aber ein unzufriedener Geist, ein undankbarer Geist, das kommt von unten. Das kann nicht von oben kommen. Möge Gott uns helfen, diesem Gebot Gottes nachzukommen. Ich möchte uns dazu jetzt ein Beispiel geben. Nehmen wir mal die Ruth aus dem Alten Testament. In ihrem Leben stand vieles gegen sie. Ruth hatte kein leichtes Leben. Sie hat sich verheiratet. Kurz danach ist ihr Mann gestorben. Ihr Schwager ist gestorben. Ihr Schwiegervater ist gestorben. Jetzt ging sie mit ihrer Schwiegermutter Naomi, Schwiegermutter, die sehr verbittert war, zurück nach Israel. Denkst du, es war für sie leicht gewesen, jetzt ihr Heimatland verlassen, in ein fremdes Land zu gehen, in ein Land der Israeliten, wo sie wusste, sie werden sie schief von der Seite anschauen. Was willst du denn hier? Du hast eine andere Hautfarbe vielleicht. Du sprichst eine andere Sprache. In Ruth Kapitel 2, entschuldigt, Kapitel 1, Vers 20, schaut mal, was ihre Schwiegermutter für eine Einstellung hatte, als sie jetzt zurück nach Bethlehem gekommen sind. Sie aber sagte zu ihnen, also jetzt die Schwiegermutter, die Naomi, die spricht jetzt zu den Menschen in ihrer Heimatstadt in Bethlehem und sagt zu ihnen: Nennt mich nicht Naomi, sondern Mara, denn der Allmächtige hat mir viel Bitteres getan. Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naomi, da doch der Herr mich gedemütigt und der Allmächtige mich betrübt hat? Hat Naomi eine positive oder eine negative Einstellung? Negative. Der Herr hat viel Bitteres an mir getan. Ich habe es erst so gut gehabt, ich bin voll ausgezogen, aber jetzt komme ich leer zurück und nennt mich nicht mehr Naomi, nennt mich Mara. Es ist alles nur Betrübnis, es ist alles so negativ, es ist alles schlecht. Und neben ihr ist die Ruth, die ist mitgekommen. Ging es ihr besser? Ihr Mann ist auch gestorben. Ich glaube, ihr ging es noch viel schlechter. Sie ist jetzt noch in einem, Naomi ist wenigstens zurück nach Hause gekehrt. Ruth ist in ein fremdes Land gekommen, wo sie keiner kennt, wo sie keiner liebt. Ruth war auch arm. Sie war eine Witwe. Hätte sie nicht Grund gehabt zu klagen? Hätte sie nicht auch Grund gehabt, genauso wie Naomi zu sagen, der Herr hat viel Bitteres an mir getan. Erst hatte ich es im Leben so gut, jetzt bin ich bettelarm. Aber sie ist anders, sie ist optimistisch. Es scheint so, sie hat immer gute Laune, sie ist zufrieden. Kaum sind sie dort in Bethlehem angekommen, da fängt sie gleich an zu arbeiten. Die sitzt nicht zu Hause und blast Trübsal. Sie versucht etwas zu tun. Es heißt hier im nächsten Kapitel, Kapitel 2, Vers 2, und Ruth, die Moabitin, sagte zu Naomi: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen, demnach, vor dessen Augen ich Gnade finde. Sie sagte zu ihr: Geh hin, meine Tochter. Also anstatt zu Hause zu sitzen und darüber zu klagen, wie wenig sie haben, geht sie raus und fängt an, etwas dagegen zu tun. Sie fängt an zu arbeiten. Sie sagt: Lass mich aufs Feld gehen und Ehren auflesen. Sie versucht ihr Mögliches tun. Sie hat Hoffnung, dass sie was verdienen wird, dass sie was nach Hause bringen wird können. Und sie ist auch dankbar. Sie ist für jede Kleinigkeit dankbar. Sie hat eine ganz einfache Arbeit gemacht. Sie musste bloß Ehren auflesen, nachdem es schon abgedroschen wurde. Hier im Dorf, soweit ich weiß, korrigiert mir, wenn das stimmt, macht das kaum ein Deutscher, nicht wahr? Aufs Feld gehen und Ehren aufsammeln hinterm Kombein. Aber sie ist so froh, dass sie diese Arbeit machen kann. Und schaut mal, Vers 3, sie ging hin, kam und las auf den Schnittern nach auf dem Feld, und es traf sich, dass jenes Stück Feld dem Boas gehörte. und sie arbeitet ganz zufrieden den ganzen Tag. Und jetzt in Vers 9, jetzt kommt der Chef, der Eigentümer vom Feld, kommt aufs Feld und sieht, da ist eine fremde Person, die auch da arbeitet. Und jetzt fängt er an, mit ihr zu sprechen, oder sie kommt zu ihr in Vers 10. Da fiel sie auf ihr Angesicht vor dem Boas jetzt, beugte sich nieder zur Erde und sagte zu ihm: Womit habe ich Gnade gefunden vor deinen Augen, dass du mich freundlich annimmst, die ich doch eine Fremde bin? Anstatt zu klagen, dankt sie, dass sie diese Arbeit machen kann, dass der sie freundlich angeschaut hat, dass sie das Vorrecht hat, diese Arbeit zu machen. Und so ist sie optimistisch und dankbar für jedes kleine Stück. Vers 13 weiter. Sie sagte: Lass mich Gnade vor deinen Augen finden, mein Herr, denn du hast mich getröstet und deine Magd freundlich angesprochen, wo ich doch nichts wie eine deiner Mägde bin. Sie ist so dankbar, dass sie diese Arbeit haben kann. Sie sagt: Ich bin nicht mal eine deiner Arbeiterin. Und dass du, sie ist dankbar dafür, dass er so freundlich zu ihr ist. Sieht sie, sie findet irgendwie einen Grund, dankbar zu sein. Und das bringt sie auch zum Ausdruck. Sie sagt das dem Boas, auch ihrer Mutter gegenüber, Schwiegermutter gegenüber, zeigt sie eine positive Einstellung. Was hat ihr die Dankbarkeit im Leben eingebracht? Ich würde sagen, sehr viel. Erstens, einen vollen Magen. Sie hat nach Hause gebracht, sie konnten essen. Sie hatte auch genug mitgebracht, auch für ihre Schwiegermutter. Durch die Dankbarkeit wurde auch ihre Schwiegermutter langsam froh und immer freudiger. Was hat ihr die Dankbarkeit noch eingebracht? Sie hat einen guten Ehemann bekommen. Übrigens ein Tipp für junge Leute, die noch nicht verheiratet sind. Wenn du einen Ehepartner haben möchtest, eins der schlechtesten Dinge, die du dafür tun kannst, ist ein negatives Gesicht aufziehen. Wenn du so ein Gesicht trägst, so durch das Leben gehst, dann kann ich dir schon fast garantieren, dass du keinen Ehepartner finden wirst. Ich sagte schon, ein Mensch, der freudig ist, der dankbar ist, das zieht an, das zieht auch Ehepartner an. So ist es auch hier passiert. Es dauerte nicht lange, bald war sie die Frau des Boas. Warum hat er gerade sie geheiratet? Waren da nicht genug jüdische Mädchen, hübsche Mädchen, andere Frauen? Und jetzt hat er hier diese Moabitin geheiratet. Der Unterschied war, sie hatte ein dankbares Herz. Sie wurde sogar die Urgroßmutter von dem König David. Sie ist im Geschlechtsregister Jesu mit reingekommen. Ein dankbares Herz. Was für ein Unterschied im Leben. Unglaublich. Ich sagte schon, ein dankbares Herz, ein dankbarer Mensch, sagte jemand, das ist so wie, als wenn er hinten auf seinem Rücken eine Zielscheibe trägt und da stand drauf: Segne mich. Da kommt der Segen Gottes hin. Da ziehen sich Menschen hin. Ein dankbarer Mensch, so auch hier diese Ruth. Ich möchte uns einmal kurz einen Vergleich zeigen. Und zwar, wir wollen einmal kurz, bloß damit wir dies noch besser verstehen, dankbar und undankbar, positiv und negativ, dass uns der Unterschied noch ein bisschen deutlicher wird. Wollen wir mal sozusagen jetzt zu vier verschiedenen Personen hingehen und wollen die einmal fragen, sie sollen uns einmal erklären, was negativ bedeutet, und danach gehen wir nochmal zurück zu ihnen und fragen sie, was positiv bedeutet. Okay? Also wir besuchen einen Fotograf, Mathematiker, einen Arzt und einen Elektriker und stellen ihnen diese Frage. Fragen wir zuerst den Fotograf und sagen: Fotograf, erklär mir einmal bitte, was ist negativ? Was ist ein Negativ? Wir alle kennen vielleicht noch von den alten Kameras, wo man noch einen Film drin hatte, also nicht digital, sondern mit einem Film. Da war eine Rolle, die so schwarz war. Und wenn man dann die Fotos gemacht hat und sie entwickeln wollte, dann musste man sie zur Stadt bringen oder zu einem, der die entwickeln konnte. Und dann war das auf der Kamera, auf diesem Band, das nennt man ein Negativ. Und von diesem Negativ kann ein Fotograf dann Fotos machen. Was ist das Interessante an so einem Negativ? Da ist alles umgekehrt, nicht wahr? Das, was schwarz sein sollte, ist da ganz weiß. Das, was hell sein sollte, ist da dunkel. Also da ist alles umgekehrt auf einem Foto negativ, nicht wahr? Gibt es aber nicht auch viele Menschen, die solch eine Einstellung haben, wo es auch scheint, alles was gut ist, das scheint ihnen schlecht zu sein. Und das Schlechte, das scheint ihnen gut zu sein. Und so mit dem, worüber man dankbar sein sollte, darüber klagt man. Ich erinnere mich da an eine Erfahrung, die ich selbst gemacht habe, vor Jahren in Deutschland. Ich war zu Besuch oder ich arbeitete da bei meinem Onkel und blieb da auch über Nacht. Und gerade in der Zeit ist sein Schwiegervater aus Russland nach Deutschland gezogen. War schon einige Jahre oder einige Monate, denke ich, gerade in Deutschland gewesen. Und dieser ältere Mann, der war jetzt so unzufrieden mit Deutschland. Alles war ihm in Deutschland schlecht. In Russland war es viel besser gewesen und in Deutschland war alles schlecht. Wenn man ihn gefragt hat, na was gefällt dir an Deutschland nicht? Und ehrlich gesagt, in Deutschland ging es viel, viel besser als in Russland. Und wenn man ihn gefragt hat, hat er gesagt, alles. Sogar er sagt, in Russland, da hatten wir vernünftige Seife gehabt. Hier in Deutschland ist alles bloß so mit Flüssige, es taugt alles nichts. Wisst ihr, ich habe auch in Deutschland gelebt. Wisst ihr, da hat man die Seife aus Hundeknochen gemacht. Das war so eine harte, ohne Geruch, ohne Geschmack. Man konnte nicht viel mit dieser Seife anfangen. Aber er dachte, diese Seife, das taugt was. Und diese aromatisierte, diesen guten Duft hat, diese schöne, geschmeidige Seife, das taugt alles nicht. Also negativ und positiv war verdreht. Immer undankbar. Du kannst einen negativen Menschen manchmal nicht überzeugen. Alles um sie herum ist schlecht. Da schlief mal ein Opa auf einem Sofa und das Enkelkind war ungehorsam gewesen, hat was angestellt, ist zum Kühlschrank gegangen, hat einen schönen französischen Stinkkäse genommen, ist zum Opa gegangen und hat ihm die Barthaare, also so den am Schnauzer, hat ein bisschen den Stinkkäse eingerieben. Nach einer Weile wacht der Opa auf. Das stinkt. Naja, er steht auf, geht ins Schlafzimmer, legt sich im Schlafzimmer hin, versucht wieder zu schlafen. Er stinkt immer noch. Er kann es nicht verstehen. Er steht auf, geht in die Küche. Das stinkt immer noch. Er macht die Tür auf, geht nach draußen, stinkt die ganze Welt. Aber wo war das Problem? Das Problem war unter seiner Nase. Das Problem lag an ihm. Die Luft war ganz okay. Das Negative war in seinem Herzen. So geht es mit den Unzufriedenen. Sie glauben immer, das Problem liegt draußen. Das Problem liegt an dem Zimmer oder man muss dann ins andere Zimmer gehen oder dieses oder jenes. Aber sie merken nicht, dass das Problem unter ihrer Nase ist. Und dass sie deshalb so unzufrieden sind. Es ist so wichtig, dass wir die Sachen nicht verdrehen, dass wir einen richtigen Blick haben. Manche, wenn man das Glas halb voll macht und hinstellt, sagen manche, das Glas ist halb leer. Das ist ein Mensch, der negativ eingestellt ist. Der positiv eingestellt ist, der schaut auf dasselbe Glas und sagt, oh, es ist halb voll. So gehen wir mal zum nächsten. Besuchen wir mal den Mathematiker und sagen, Mathematiker, was ist negativ? Wir haben hier einige Mathematikerslehrer in unserer Mitte. Mathematiker wird uns sagen, das Minus, negativ ist ein Minus. Und das bedeutet, also Minus bedeutet wegnehmen. Wenn du 10 Äpfel hast, erklären die Lehrer, und wenn du 3 davon wegnimmst, dann machst du 10 minus 3. Also du nimmst was weg. Das ist negativ für den Mathematiker. Und anders gesagt noch ein Minus, wenn eine Zahl ein Minus hat, dann ist es immer unter 0. Minus 1, minus 2, minus 3, das ist immer unter 0. So ist ein negativer Mensch. Es ist nicht bloß, dass es ihm okay ist, sondern es ist immer alles schlecht. Es wird, solch ein Mensch wird auch immer ärmer werden. Ihm wird im Leben immer mehr weggenommen. Ich möchte uns kurz das durch einen Vers deutlich machen. Lukas Kapitel 19, Vers 26. Lukas 19, Vers 26. Jesus, es ist in etwas anderem Zusammenhang, aber es ist doch so passend. Jesus sagt, ich sage euch aber, wer hat, dem wird gegeben werden. Das ist Plus. Jetzt, von dem aber, der nicht hat, also wer negativ ist, wer ein Minus hat, von dem wird auch das genommen werden, was er hat. Das ist ein negativer Mensch. Er wird immer weniger in seinem Leben haben. Wir müssen aufpassen, mit wem wir es in unserem Leben zu tun haben. Wenn wir uns einlassen mit einem negativen Menschen, weißt du, was bald mit dir passieren wird? Du wirst bald auch weniger und weniger haben. Das wird von dir wegnehmen, von deiner Freude wegnehmen, von deiner Einstellung wegnehmen. Überall gibt es solche Menschen, die selbst keine Lebensfreude haben und dann gerne auch noch vom anderen wegnehmen wollen. Der andere soll sich auch nicht freuen. Das ist Minus. Wegnehmen. Am liebsten noch andere kritisieren und bloß wegnehmen. Fragen wir mal den Arzt. Sag mal, Arzt, wenn ein Mensch eine negative Einstellung hat, macht das einen Unterschied auf das Wohlergehen, auf die Gesundheit des Menschen aus? Ho, sagt ein Arzt, aber unbedingt. Ein Mensch, der eine negative Einstellung hat, der mit so einem Gesicht immer rumläuft, das ist ein kranker Mensch. Er hat viel mehr Chancen, krank zu werden. Einfach, wenn man mit so einer Einstellung durchs Leben geht, das zieht die Lebenskraft aus dem Menschen heraus. In Sprüche 17, Vers 22, der Arzt aller Ärzte schreibt uns hier selbst, Gott sagt uns hier, in dem zweiten Teil dieses Verses, Sprüche 17, Vers 22, das ist, wie gesagt, ein Rezept von dem Arzt aller Ärzte. Ein betrübtes Gemüt trocknet den Körper aus. Also wenn wir eine negative Einstellung im Leben haben, das wird deinen Körper austrocknen. Du wirst krank werden, ein Beschwerde nach dem anderen haben, durch die undankbare, negative Einstellung im Leben. Dann haben wir noch den Elektriker, Elektrizista. Fragen wir ihn mal. Sag mal, was bedeutet für dich ein Minus oder Negativ? Oh, er sagt ganz einfach, ein Negativ, das ist der Neutral, sagt man auch manchmal. Also negativ hat, also jede Stromleitung hat zwei Kabel, positive und negative. Einem Negativen, da kannst du, wenn du willst, mit der Hand anfassen, da ist keine Kraft, dir passiert nichts. Und ein Negativ ist einfach so, ich weiß nicht, ob man, ja, man kann das wohl sehen, ein Negativ zieht alle Energie an sich. Seht ihr, vom Positiven, die Pfeile, die gehen alle zum Negativen. Das ist, was im Strom, also beim Vier, was der Strom macht. So ist auch ein negativer Mensch. Er zieht alles von den anderen raus. Jemand sagte mal, bei einem negativen Menschen, wenn ein negativer Mensch die Hand auf die Hood vorne beim Auto legt, wird die Batterie leer. So, es saugt alles raus aus den anderen. Alles ist schlecht und das macht alle anderen Menschen um dich herum mutlos. Hast du schon mal gemerkt? Manchmal, du bist vielleicht freudig in den Tag gegangen, mit einer guten, freudigen Einstellung, zum Beispiel zur Arbeit gekommen, zur Schule gekommen, vielleicht sogar zum Gottesdienst gekommen. Und du warst so aufgeblasen wie ein Luftballon. Du begrüßt einen, sagst, wie geht's? Oh, nicht gut. Fragst den anderen, und wie geht's? Oh, ich habe dies Problem, ich habe jenes Problem. Und dann fragst du, sprichst so mit zwei, drei Menschen und auf einmal ist man so wie ein Luftballon, der ganz leer ist, fällt auf die Erde, alles rausgesaugt. So ist negativ, das zieht alles, selbst hat man keine Kraft und dann zieht man noch das andere vom anderen, vom Nächsten raus. Selbst habe ich es nicht und ich gönne es auch nicht dem Nächsten. Aber solch eine Einstellung, negative Einstellung, weißt du, das ist eigentlich bloß das äußerliche Zeichen einer inwendigen Not, dass in unserer Seele irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn wir undankbar sind, wenn wir unzufrieden sind, dann ist nicht bloß das Problem außen, das Problem, die Ursache fürs Problem ist im Herzen. Was man außen sieht, das ist dann bloß die Folge darauf. Nun gehen wir jetzt wieder einmal zurück und fragen mal wieder mal den Fotograf, was ist jetzt das Positiv? Also wenn negativ alles umgekehrt ist, wie sieht dann das Positive aus? Er sagt uns, weißt du, ein Positiv, das ist das Original. Die Farben, die passen alle. Es ist ein wunderschönes Foto. Alles ist so, wie es sein sollte. Zufriedenheit macht das Leben schön, macht das Leben farbenvoll oder bunt und interessant. Zufriedene Menschen sind nicht die Menschen, die unbedingt viel haben. Das ist nicht die Definition von Glück oder Zufriedenheit, sondern das sind Menschen, die wenig brauchen, die zufrieden sind mit dem, was sie haben, die dankbar sind für das, was sie haben. Ihr Leben ist in Ordnung. Schwarz ist schwarz und weiß ist weiß. Die Farben, die passen alle und das gibt ein wunderschönes, echtes Bild. Fragen wir den Mathematiker. Also wenn Minus wegnehmen bedeutet, was bedeutet dann Plus? Er sagt, beim Plus, da kommt immer mehr dazu. Ein Mensch, der da hat, haben wir schon gelesen, dem wird gegeben werden. Ein Mensch, der dankbar ist, der wird auch viele andere dankbare Menschen treffen. Die werden irgendwie sich anziehen. Der wird nicht bloß selbst Freude weitergeben, sondern wird auch Freude am Nächsten haben. Beim Plus kommt immer dazu. Fragen wir den Arzt. Wie wichtig ist es, wenn ein Mensch eine freudige, positive Einstellung hat? Und er antwortet uns mit Sprüche 17, der erste Teil des 22. Verses, da heißt es so, ein fröhliches Herz macht das Leben gesund. Das ist eine Medizin, die viele, viele Krankheiten kuriert. Ein fröhliches Herz macht das Leben gesund. Ein Mensch, der so durchs Leben geht, der ist wenig krank und ihm geht es besser. Fragen wir noch den Elektriker. Was ist positiv? Oh, er sagt, weißt du, positiv, da ist eine besondere Kraft. Pass auf, dass du nicht da anfasst, weil du kriegst einen Schlag. Das wird dich umhauen. Da ist so viel Energie. Und positiv gibt immer ab. Wo immer du positiver ansteckst, auf einmal wird alles hell. Der Motor fängt an zu drehen, da kommt Leben rein, die Lichter gehen an, die Musik fängt an zu spielen, weil da ist Positivo. Das Leben wird herrlich, das Leben wird schön. Das ist das Positive. Als Mose 12 Kundschafter ausgesandt hat, um das neue Land zu erkundigen, sind ja alle 12 zurückgekommen. Wie viele von den 12 waren positiv und wie viele waren negativ? Wer weiß das noch? 2 positiv und 10 negativ, genau. Bloß 2 waren positiv. Sie haben gesagt, Gott wird uns helfen, es ist ein schönes Land. Schaut mal, was wir hier für Trauben gebracht haben. Schaut mal, was hier für Früchte sind. Die haben auf das Positive geschaut. Und die haben dem Volk versucht, Mut zu machen. Aber da waren 10 negative. Was haben die geschafft? Die haben alles rausgesaugt. Von dem ganzen Volk und haben das geschafft, dass das Volk ganz mutlos wurde. Ich möchte kurz ein paar Verse lesen. 4. Mose, Kapitel 14, wenn du willst, schlag das auch auf. 4. Mose 14, Vers 23 und 24. Jetzt hören wir, was Gott über die Positiven oder über die Negativen sagt. Gottes Urteil. 4. Mose 14, Vers 23. Von denen, das ist jetzt von denen, die negativ waren, von denen soll keiner das Land sehen, das ich ihren Vätern zugeschworen habe. Auch keiner soll es sehen, der mich verachtet hat. Aber meinen Knecht Kaleb, weil ein anderer Geist in ihm war, ist, und er mir völlig nachgefolgt ist, den will ich in das Land bringen, in das er gekommen ist, und seine Nachkommen sollen es besitzen. Natürlich ist Josua da auch mit, Kaleb und Josua, diese zwei. Aber Gott sagt jetzt über diese zwei positiven Menschen, er sagt, weil ein anderer Geist in ihnen ist. Ein dankbarer Mensch hat einen anderen Geist als ein undankbarer, ein unzufriedener. Gott selbst hat es gesagt und sie durften das Land einnehmen. All die anderen sind umgekommen, all die anderen haben das Land verfehlt. Weißt du, wer das beste Vorbild für uns ist in Dankbarkeit, in einem dankbaren Herzen? Jesus selbst. Ich möchte uns das kurz einmal zeigen aus Matthäus Kapitel 11. Sehen, wie Jesus so im alltäglichen Leben, wie er es bewiesen hat, dass er Dankbarkeit hatte. Lukas 11, um den Zusammenhang jetzt zu verstehen, müssen wir vielleicht von Vers 20 anfangen. Wir werden sehen, dass Jesus gerade durch eine schwere Zeit in seinem Leben ging. Eine Situation, wo er eigentlich mutlos war oder enttäuscht war. Wo es ihm so schien, dass die ganze Arbeit, all seine Anstrengung, wo er monatelang gearbeitet und versucht hat, als wenn es keine Frucht gebracht hat. Ich lese Matthäus 11 von Vers 20. Da fing er an, die Städte zu schelten, in denen die meisten seiner Wundertaten geschehen waren, weil sie nicht Buße getan hatten. Wehe dir, Chorazin, wehe dir, Bethsaida, wären solche Taten in Tyrus und Sidon geschehen, wie sie bei euch geschehen sind, sie hätten längst in Sack und Asche Buße getan. Doch ich sage euch, es wird Tyrus und Sidon erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als euch. Und du, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Vielleicht erinnert ihr euch noch, Kapernaum war die Missionszentrale von Jesu Dienstaufgabe in Galiläa. Wir haben das in den Gebetsstunden durchgenommen, nicht wahr? Wo Jesus so viel Zeit verbracht hat, Kapernaum, der sagt, wehe dir, Kapernaum, die du bis an den Himmel erhoben bist, du hast goldene Gelegenheiten gehabt, du wirst bis zum Totenreich hinuntergestoßen werden. Denn wenn in Sodom die Wundertaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, es wäre geblieben bis auf den heutigen Tag. Doch ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher ergehen am Tag des Gerichts als dir. Also hier sehen wir, wie Jesus durch eine schwere Zeit in seinem Leben ging. Ein Moment, der nicht viel Mut gegeben hat. Er muss tadeln, er muss sagen, wehe dir Chorazin, wehe dir Kapernaum. Aber weißt du, was er gleich im nächsten Vers macht? Nach all dem Negativen, was würden wir Menschen dann machen? Wir würden anfangen, undankbar zu sein. Wir würden anfangen zu klagen und sagen, jetzt habe ich hier 2 Jahre lang gearbeitet und es ist alles vergeblich. Und nein. Schaut mal, was gleich im nächsten Vers kommt, Vers 25. Zu der Zeit, also als Jesus gerade so mutlos hätte sein sollen, zu der Zeit begann Jesus zu sprechen. Ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du das den Weisen und Klugen verborgen hast und hast es den Unmündigen gezeigt. Ja, Vater, denn so gefiel es dir. Er preist Gott, er dankt Gott. Er dankt Gott, er sucht sich eine Ursache, um Gott zu danken. Er sagt, ich danke, dass du es den Weisen und Klugen verborgen hast, aber es den Unmündigen offenbart hast. So ist Jesus uns ein Vorbild in einem dankbaren Herzen. Wir wollen auch dankbar sein. Ich möchte auch ein dankbares Herz haben. Nicht ein negativer Mensch sein, sondern ein positiver Mensch. Dass wir auch dann, wenn jemand sagen würde, jetzt ist alles zu Ende, dass wir dann immer noch einen Grund finden und sagen, ich preise dich, Vater, und danke dir und gebe dir die Ehre. Möge Gott uns allen helfen. Amen.